Der BlackRock-Chef rechnet damit, dass ein bestimmter Bereich, dass der in Zukunft die höchsten Wachstumsraten haben wird, wenn es darum geht, privates Kapital anzuziehen. Wenn ein Bereich besonders viel privates Kapital anzieht, dann bedeutet es immer auch, dass dort die Chancen groß sein müssen. Andernfalls würden natürlich private Investoren nicht so viel in diesen Bereich investieren wollen. Und deswegen besprechen wir heute, um welchen Bereich handelt es sich denn? Und wir besprechen auch, wie du als Privatanleger in diesen Bereich investieren kannst. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. Jeden Sonntag, auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte, der Newsletter, der kommt auf jeden Fall am Sonntag und das mittlerweile im 11. Jahr und ohne eine einzelne Ausnahme. Am Sonntag erwarten dich ganz verschiedene Themen. In den letzten Jahren, da hatte ich zum Beispiel am Sonntag immer wieder beschrieben, wenn ich bestimmte Bereiche für besonders interessant erachtet hatte. Und das werde ich auch in Zukunft tun. Also wenn du jetzt sagst, ja, das interessiert dich, du möchtest von Geldbildung informiert werden, wenn ich bestimmte Bereiche für besonders interessant erachte, wo ich selber eben signifikant neues Kapital investiere und du bist jetzt am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute darüber, in welchem Bereich der BlackRock-Chef jetzt das größte Wachstum erwartet und wie du selber als Privatanleger auch in diesen Bereich investieren kannst. BlackRock ist ja nicht irgendwer, sondern das ist der größte Asset Manager auf der Welt mit einem verwalteten Kapital von über 11 Billionen US-Dollar per 31.12.2024. Also BlackRock hat als gigantische Kapitalsammelstelle natürlich einen exzellenten Einblick in die Kapitalflüsse. BlackRock hat auch exzellente Beziehungen natürlich zu ganz vielen Investoren, zu institutionellen Investoren, also zu anderen Kapitalsammelstellen, die dann wiederum BlackRock-Produkte verwenden, um dort dann ihre Anlagestrategie zu realisieren. Und dann hat BlackRock natürlich auch erstklassige Kontakte in die Politik, einfach als Kapitalsammelstelle in dieser Größenordnung. Kürzlich äußerte sich jetzt der Gründer und Vorstandsvorsitzende von BlackRock, Larry Fink, bei CNBC in den USA zu jenem Bereich, wo er das größte zukünftige Wachstum erwartet, wenn es darum geht, wo eben besonders viel privates Kapital aus seiner Sicht in Zukunft reinfließen wird. Welcher Bereich könnte das jetzt sein? Wir hatten in den letzten Monaten beispielsweise ja das Thema von diesem Bitcoin Spot ETF von iShares. Das war ja ein großer Erfolg von iShares und damit auch von BlackRock. Geht es jetzt darum, oder geht es allgemein um digitale Assets, oder um welchen Bereich handelt es sich? Larry Fink rechnet damit, dass Infrastrukturinvestments jener Bereich sein wird, der zukünftig das meiste private Kapital von Investoren anziehen wird. Also dort rechnet er damit, dass wir dort die größten Wachstumsraten sehen werden. Und wenn wir davon sprechen, dass eben immer mehr private Investoren dort investieren wollen, dann heißt das automatisch auch, dass dieser Bereich eben sehr, sehr lukrativ sein muss, auch unter Berücksichtigung von dem Risiko, weil andernfalls würde natürlich der private Sektor nicht so viel privates Kapital in diesen Bereich investieren wollen, weil das natürlich die Voraussetzung ist, dass auch die Chancen entsprechend vorhanden sind. Nur dann wirst du Kapital auch anziehen können. Also sagt eben Larry Fink mit anderen Worten, dass Infrastrukturinvestments, dass die sehr, sehr lukrativ sind. Und damit meint er auf der einen Seite eben Equity Investments, also Investments in das Eigenkapital im Infrastrukturbereich, aber auch Anleiheninvestments oder Debt Investments, also Investments in die Schulden von Infrastrukturprojekten. Was sind jetzt eigentlich Infrastrukturinvestments? Infrastruktur, das fängt an beim Transport. Wenn wir an die Straßen denken, wenn wir an Häfen denken, wenn wir an Flughäfen denken, wenn wir an das Schienennetz denken, da fängt Infrastruktur an und es geht über die Energie- und Wasserversorgung bis hin zu Kommunikationssystemen, wenn du an Rundfunk denkst, wenn du an Kabel denkst, wenn du an Telekommunikation denkst, und geht weiter über soziale Dienstleistungen wie Krankenhäuser oder Schulen. Infrastruktur, das ist also ein Bereich, mit dem wir tagtäglich im Prinzip in Kontakt sind, weil wir die Straßen nutzen, weil wir den Flughafen nutzen, weil wir die Bahn nutzen. Also Infrastruktur ist eigentlich das, was bei uns im alltäglichen Leben eine enorm große Rolle spielt. Und Infrastrukturinvestments, das ist immer auch ganz, ganz eng mit der Frage verbunden, welche Aufgaben sollten eigentlich staatlich sein und welche Aufgaben sollten privat sein. Beispielsweise, wenn du Krankenhäuser privatisierst, dann kann sich dort natürlich die Dynamik verändern. Man könnte auf der einen Seite sagen, okay, dann werden die eben jetzt besser organisiert. Das Ganze ist effizienter, auch für die Patienten, weil eben die Privatwirtschaft das tendenziell besser kann. Auf der anderen Seite könnte man als Kritiker jetzt von einer solchen Privatisierung sagen, dass das nicht gut ist, weil das ein Bereich ist, wo eben die Gewinnerzielungsabsicht nicht im Fokus stehen sollte. Wir haben dann, wenn es privatisiert ist, das Thema der Dividenden, dass die Eigentümer auch Kapital dann aus diesen Unternehmen, die Krankenhäuser betreiben, rausziehen wollen. Also du hast es immer ganz eng mit der Frage dann verbunden, was sollte eigentlich staatlich betrieben werden und was sollte eigentlich privat betrieben werden. Da kann man immer verschiedene Argumente sich anschauen, wie wir jetzt mal beispielhaft angeschaut haben, verkürzt natürlich beim Thema von einem Krankenhaus. Das ist jetzt nicht Thema heute von dieser Podcast-Folge. Es ist auf jeden Fall so, dass eben logischerweise der BlackRock-Chef damit rechnet, dass in Zukunft wesentlich mehr privatisiert wird. Wenn er damit rechnet, dass private Investoren dort vor allem investieren wollen und er dort auch große Chancen sieht, bedeutet es automatisch auch, dass er eben davon ausgeht, dass die Staaten in Zukunft insgesamt betrachtet, dass die wesentlich mehr privatisieren werden, weil erst die Privatisierung von der öffentlichen Infrastruktur, das führt sozusagen aus der Investorensicht dann erst natürlich zu neuen Targets, zu neuen Investitionschancen, weil beispielsweise jetzt dann ein Land, weil ein Staat sagt, wir privatisieren jetzt zum Teil zum Beispiel die Autobahnen oder einzelne Flughäfen oder was auch immer. Also ein Anstieg von Privatisierungen ist die Voraussetzung, dass es also neue Assets, neue Targets gibt dann für private Investoren. BlackRock hat in der Vergangenheit den Worten auch Taten folgen lassen. Also, dass sich jetzt hier der Chef positiv geäußert hat, das hat auch die Vergangenheit schon gezeigt, dass er also das als einen Bereich ansieht, der sehr, sehr lukrativ ist, weil sie haben vor etwa einem Jahr die größte Übernahme vorgenommen seit mehr als 10 Jahren als BlackRock in diesem Anlagebereich. Und zwar hat BlackRock den Infrastrukturmanager Global Infrastructure Partners, Abkürzung GIP, mit einem verwalteten Kapital von 100 Milliarden Dollar übernommen. Und dort haben sie selber aus der eigenen Bilanz heraus, haben sie eben auch Milliarden dann investiert, um also sich diese Assets an ein Management und damit auch die Gebühren natürlich zu kaufen. Und da siehst du schon, dass es also ein Bereich ist, wo eben auch Larry Fink sagt, okay, das ist ein Bereich, wo sie auch als Asset Manager eben größer werden wollen. Und wenn wir uns überlegen, als Asset Manager, dann geht es natürlich darum, dass du einen Bereich hast, wo andere Leute investieren wollen. Weil am Ende ist das ja dein Produkt. Also wenn du das Produkt jetzt Infrastruktur hast, also du hast jetzt Anlagelösungen im Bereich der Infrastruktur, dann macht es natürlich nur Sinn, dort einen Asset Manager zu kaufen, wenn das ein Bereich ist, wo eben Kunden, zum Beispiel andere institutionelle Anleger, sagen, sie wollen dort mehr investieren, weil dann kannst du eben als Asset Manager in diesem Segment mehr Kapital akkumulieren. Du kannst deine Assets under Management erhöhen und damit auch deine Einnahmen und damit auch den Firmenwert dann natürlich am Ende des Tages erhöhen. Also das ist ein bisschen auch die Logik, die da dahinter steht. Da siehst du also, wenn sie so eine Firma übernehmen, dann machen sie das auch, weil sie eben bereits sehen, dass eben Kunden mehr in diesen Bereich investieren wollen, wie das ja auch damals dann beim Bitcoin-ETF der Fall war. Also den Bitcoin-ETF, den gibt's von iShares, weil die gesehen haben, dass die Kunden das haben wollen. Und dann ist es einfach ein Produkt, wo sie eben Geld verdienen können, wenn eben Anleger in dieses Produkt dann Kapital investieren. Und die gleiche Überlegung ist jetzt auch hier im Bereich der Infrastruktur und natürlich auch, dass erwartet wird, dass das Ganze aufwertet, weil sie dann natürlich auch mehr verdienen, wenn einfach diese Assetklasse, wenn sie dort eine positive Rendite haben, weil dann werden die Assets an einem Management automatisch eben größer, wenn kein Kapital abgezogen wird. Und das ist sicherlich auch dann, was implizit dann dort auch dahinter steht. Der Chef von BlackRock, Der hat in der Vergangenheit eben mehrfach bereits Gründe genannt, warum für ihn Infrastrukturinvestments der Wachstumsmarkt der Zukunft sind. Und einen Aspekt hatte ich ja schon genannt. Also es geht auf jeden Fall darum, dass eben Investoren, dass das Großkapital erwartet, dass eben global betrachtet, dass wesentlich mehr privatisiert wird. Also, dass wir mehr Public-Private Partnerships sehen. Also, dass wir den Staat sehen, dass der zusammengeht bei Projekten mit der Privatwirtschaft, dass der Staat die Privatwirtschaft braucht. Und das wird also immer wichtiger in Zukunft werden. Und das ist ein Aspekt sicherlich, dass wir eben, das sehen wir in Deutschland, das sehen wir in Europa, das sehen wir aber auch in den USA zum Beispiel, dass es eben einen sehr, sehr großen Investitionsstau gibt von Regierungen in die Infrastruktur. Sei es jetzt in die physische Infrastruktur, dass wir zum Beispiel marode Straßen haben, oder auch in die digitale Infrastruktur. Und dort ist es so, dass dort also so viel Kapital dann investiert werden muss, dass auch einfach die Privatwirtschaft dann mit ins Boot genommen werden soll. Und wir haben auch weitere Aspekte, dass eben tendenziell die Industriekapazität, dass die eben erhöht werden soll, die inländische Industriekapazität, dass wir wieder mehr so ein Stück weit der Autarkie sehen. Also das hatten wir seit Corona eigentlich, wo wir das Lieferketten-Thema schon hatten, dass eben jetzt gesehen wird, okay, es hat Vorteile, wenn die Lieferketten, wenn die auch national vorhanden sind. Oder auch wenn wir jetzt irgendwelche Zolldiskussionen sehen, dann ist es natürlich auch ein Thema, dass dort nationale Lieferketten einfach einen Vorteil haben. Also geht es dort auch darum, dass eben die Standorte national gestärkt werden sollen, auch von der Infrastruktur, dass eben die Autarkie wieder nach oben geht und dass man nicht so sehr dann abhängig ist auch von anderen Ländern, weil da gibt es dann die Gefahr der Zölle, da gibt es die Gefahr, dass irgendwelche Lieferketten aus anderen Gründen unterbrochen werden. Und das ist halt so ein Megathema, ein Megatrend, was eben das ganze Infrastrukturthema dann antreibt. Dann der zweite Faktor, warum eben Infrastrukturinvestments, warum das ein Wachstumsmarkt ist, das ist ganz klar, dass eben die Regierungen rund um den Globus, die allermeisten Regierungen, dass die eben große Haushaltsdefizite fahren und deswegen auch das private Kapital, das wird immer wichtiger, um eben die benötigten Investments dann in vollem Umfang zu leisten, weil eben Staaten das nicht alleine leisten können. Also es gibt diesen Investitionsstau und der kann alleine nicht behoben werden, weil Staaten in der Regel eben ein Defizit haben. Und dann noch einen weiteren Faktor aus der Investorensicht, dass eben politische Entscheidungsträger, dass die auch beginnen, dass die da große Anreize zu setzen, eben für Investitionen in diesem Bereich, also in dem Infrastrukturbereich, weil eben Staaten und dann die politisch Verantwortlichen sehen, dass sie das alleine nicht lösen können und deswegen brauchen sie die Privatwirtschaft. Das haben wir beispielsweise auch, wenn wir die Ukraine anschauen, wenn es da irgendwann an den Wiederaufbau geht, hatte ich ja auch schon vor einigen Monaten eine Podcast-Folge dazu gemacht, dann geht es da auch genau darum, wie schaffe ich eben Anreize, dass dann die Privatwirtschaft das Kapital auch investieren wird. Und es werden so Themen sein, wie dass der Staat mit reingeht, dass die Rendite erst dann das private Kapital bekommt, wenn Rendite generiert wird, oder auch Steuervorteile, oder auch natürlich, dass dann Themen privatisiert werden. Da ist auch immer die Frage, zu welchem Preis wird etwas privatisiert? Also eine Privatisierung kann immer auch aus der Sicht von der Privatwirtschaft eine enorme Chance sein, dass Assets eben unterhalb vom Marktwert im Endeffekt gekauft werden können. Das haben wir in vielen Beispielen gesehen, wo das auch teilweise natürlich absolut nicht sauber gelaufen ist. Wenn wir beispielsweise an die Treuhand denken, wo eben das Vermögen der DDR privatisiert wurde, das war ein Riesenthema auch von der Privatwirtschaft, dass die dort eben, also die mit Kontakten und dem Kapital und die schnell waren, dass die dort auch die Assets entsprechend dann bei der Privatisierung zu einem großen Discount erwerben konnten. Also Privatisierung, das ist das große Thema, das wird immer mehr werden in Zukunft aus den genannten Gründen, dass eben Staaten klamm sind und deswegen sieht insgesamt auch hier der BlackRock-Chef eben große Chancen. Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, dann sehen wir genau das, was jetzt der BlackRock-Chef schon beschrieben hat, dass die Politik in diese Richtung geht, dass die Politik sagt, wir brauchen eben die Privatwirtschaft, damit wir eigentlich den Aufgaben gerecht werden können. In einem Interview vom Oktober 2024, da wurde der deutsche Verkehrsminister Folgendes gefragt, Zitat Anfang, Im Frühjahr brachten sie in Bezug auf die Bahn einen Infrastrukturfonds ins Spiel, der es ermöglicht, auch private Gelder für die Modernisierung des Landes zu mobilisieren. Wäre das auch eine Idee für Autobahnen? Jetzt die Antwort des Verkehrsministers: Ja, das wäre denkbar und auch nötig. Ohne einen Infrastrukturfonds wird es uns nicht dauerhaft gelingen, das Land in dem Tempo zu modernisieren, das wir brauchen. Und seine Begründung für den Bedarf an einem Infrastrukturfonds, da sagt er weiter, weil die Ausgaben für Investitionen in die Infrastruktur sonst über die Jahre zu sehr schwanken. Aktuell ist es ja so, wenn die Konjunktur in einem Jahr gut läuft und die Steuereinnahmen sprudeln, bekommt das Verkehrsministerium mehr Geld aus dem Bundeshaushalt und kann mehr Aufträge an Baufirmen vergeben. Fallen die Steuereinkünfte im nächsten Jahr dann wieder kleiner aus, gibt es weniger Geld und es werden weniger Aufträge erteilt. Genau dieses Hin und Her führt bei der Bauwirtschaft zu Planungsunsicherheit. Die Unternehmen wissen nie, wie viele Baukapazitäten sie perspektivisch vorhalten müssen. Und im Übrigen sorgt ein solcher Zickzackkurs am Markt auch für höhere Preise. Diese Probleme könnte der Fonds lösen. Zitat Ende. Da siehst du genau das Thema, dass also auch sogar schon über die Privatisierung von Autobahnen gesprochen wird, weil man halt sagt, die Privatwirtschaft kann konstanter das Kapital bereitstellen und die Politik, die hängt zu sehr am einzelnen Jahr. Letztlich stimmt das natürlich auch im Endeffekt nicht, weil das ja eine Frage vom politischen Willen ist. Also wenn der politische Wille entsprechend groß wäre, dann könnte man das natürlich auch anders strukturieren, auch mit einem geringeren Einfluss von der Privatwirtschaft, weil es sicherlich durchaus auch kritisch zu sehen ist, wenn eben immer mehr auch dann von der öffentlichen Hand privatisiert wird. Und vor allem müsste man auch ganz genau wieder schauen, wenn wir jetzt als Steuerzahler denken oder wenn wir jetzt die Gegenseite der Argumentation einnehmen, da müsste man auch ganz genau schauen, zu welchen Preisen werden Themen privatisiert. Weil da die Bewertungen natürlich extrem schwierig sind, also was ist dann das genau wert, dieses Recht oder dieser Hafen, dieser Flughafen, Autobahnen, was ist das genau wert? Da hast du immer die Gefahr, dass das halt dann einfach zu günstig an die Privatwirtschaft geht. Und am Ende sind es ja Assets eigentlich von den Steuerzahlern, wo man eben sehr, sehr sorgfältig dann schauen sollte. Aber das ist jetzt nicht im Schwerpunkt heute dann Thema von dieser Podcast-Folge. In jedem Fall eben das, was der Chef von BlackRock sagt, das sehen wir anhand der deutschen Politik. Und das sehen wir anhand von vielen anderen Aussagen rund um die Welt von Politikern, dass eben mehr privatisiert wird, dass der private Investor im Rahmen von solchen Public-Private Partnerships immer wichtiger werden wird. Es gibt auch einige grundlegende Vorteile natürlich von Infrastrukturinvestments aus der Investorensicht. Das sind Vermögenswerte mit einer sehr, sehr langen Lebensdauer. Wenn du an einen Hafen denkst oder Flughafen oder wenn du irgendwie an Gleisnetze denkst etc., dann sind das Assets, die eben eine sehr, 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 sehr lange Lebensdauer haben. Das sind Assets mit einer hohen Markteintrittsbarriere. Wenn du zum Beispiel die Autobahn anschaust, da kannst du ja nicht sagen, jetzt als Privater, ja gut, dann machen wir das Ganze parallel mit einem Konkurrenten, sondern das sind eigentlich dann Themen, wo du eben extreme Markteintrittsbarrieren hast, wo du auch dann am Ende eine Art Monopolcharakter hast, teilweise, zumindest wenn du jetzt an so Assets denkst wie eine Autobahn oder auch eben einen Hafen, Flughafen, da kannst du nicht beliebig viele Wettbewerber aufgleisen, ganz abgesehen davon, dass es auch Assets sind, wo eben in der Regel staatliche Genehmigungen natürlich dann erforderlich sind. Oft ist es so, dass die laufenden Kosten auch relativ gering sind, wenn erstmal die großen Startinvestments geleistet wurden, das ist natürlich auch aus der Investorensicht spannend. Dann ist es so, dass die Einnahme, dass die regelmäßig auch mittelbar an die Inflationsraten gekoppelt sind. Dann ist es so, dass Infrastrukturassets, weil es eben Assets sind vom täglichen Bedarf, dass die oft weniger konjunktursensitiv sind. Also auch wenn die Wirtschaft mal schlechter läuft, dann werden eben diese Assets trotzdem Einnahmen generieren und die Einnahmen werden jetzt nicht besonders zyklisch nach unten gehen. Zumindest jetzt bei vielen Infrastrukturassets, weil einfach die Nutzung eher unabhängig ist, zum Teil zumindest, von der konjunkturellen Lage. Dann ist es so, dass Infrastruktur auch jetzt für die Investorenseite, dass es auch Themen sind, die eher verständlich sind. Also wenn du jetzt irgendwie an einen Flughafen denkst oder so, dann ist es ja direkt greifbar für Investoren und auch sowas kann eine Rolle spielen, weil es ist jetzt kein technologisches Spezialwissen erforderlich, sondern es ist relativ einfach zu verstehen, wie das Geschäftsmodell ist. Und es kann besichtigt werden, es kann im wahrsten Sinne des Wortes auch angefasst werden von Investoren. Die können reingehen, die können sich das anschauen. Das kann alles auch eine gewisse subjektive Sicherheit bringen. Und das spielt auch tatsächlich bei großen Anlegern dann auch eine Rolle. Und dann ist es so, bei privaten Investments, sei das jetzt irgendwo in Equity oder in Debt im Infrastrukturbereich, da gibt es halt keinen Ticker in dem Sinne. Und deswegen bringt es dann auch Ruhe in das Portfolio von großen Investoren. Und so kann es auch vermarktet werden, weil es geht bei Investitionen, bei Assets oder bei Anlagen immer auch um die Vermarktung. Also wie kann es angeboten werden? Und da kannst du halt diese Punkte dann auch nennen. Wenn das jetzt zum Beispiel angeboten wird, irgendwie einem bestimmten institutionellen Anleger, dass er dort eben etwas mehr Ruhe im Portfolio hat, konjunkturunabhängig, Monopolstellung, planbare Einnahmen, all diese Punkte, die können eben hier dann genannt werden. Und jetzt als Privatanleger, da kannst du natürlich nicht direkt irgendwie in einen Hafen investieren, der jetzt privatisiert wird in der Regel oder in einen Flughafen oder was auch immer, sondern es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich sowas wie geschlossene Fonds, die teilweise dann eben einzelne Projekte finanzieren, würde ich aber eher abraten, weil ich persönlich kein Fan bin von einem geschlossenen Fonds, nicht im Infrastrukturbereich und jetzt auch nicht in anderen Bereichen. Also es gibt sicherlich einzelne Ausnahmen, aber das ist dann wirklich das Thema der Ausnahme, sage ich mal. In der Regel sind eben diese Produkte jetzt nicht so geeignet. Dann kannst du natürlich börsennotierte Infrastrukturaktien kaufen. Also es gibt natürlich Aktien, Unternehmen, die eben dann davon profitieren, weil du musst dir immer überlegen, wenn jetzt gesagt wird, okay, wir müssen mehr in die Infrastruktur investieren, wenn da jetzt global betrachtet tausende Milliarden investiert werden, dann fließt dieses Geld am Ende ja in die Gewinn- und Verlustrechnung von Unternehmen, die am Ende dann diese Assets entweder aufbauen, betreiben, wie auch immer. Also das könnten zum Beispiel auch Bauunternehmen sein. Also am Ende fließt aber das Kapital natürlich irgendwo dann in die Gewinn- und Verlustrechnung. Und da gibt es natürlich dann auch Unternehmen, die an der Börse notiert sind. Gibt ja auch zum Beispiel diverse börsennotierte Bauunternehmen. Also über diese Variante könntest du auch investieren. Dann gibt es natürlich auch ETFs, wo du Indizes hast im Infrastrukturbereich, wo dann eben kreiert wurde, wo dann eben ganz viele einzelne börsennotierte Unternehmen enthalten sind. Dann gibt es auch aktive Investmentfonds auf Infrastrukturaktien. Dann gibt es auch offene Investmentfonds. Bin ich auch kein Fan davon im Infrastrukturbereich, weil es sich auch ein bisschen beißt, weil das eigentlich schon eher ein langfristiges Thema dann ist. Und ein offener Investmentfonds, der soll ja immer noch eine gewisse Flexibilität mitbringen, auch wenn es mittlerweile reguliert ist, wie schnell man da an das Kapital dann hinkommt. Also es gibt verschiedene Varianten, wie du auch in Infrastruktur investieren kannst. Und ich werde jetzt im Newsletter von Geldbildung am 16.02., das ist ein Sonntag, da werde ich mein favorisiertes Infrastrukturinvestment mit dir teilen. Also wenn dich das interessiert, mit einer konkreten Kennnummer natürlich, was mein favorisiertes Infrastrukturinvestment ist. Wenn dich das interessiert, dann kannst du gerne auf geldbildung.de gehen und dich dann dort auf der Startseite mit deiner E-Mail eintragen für das sonntägliche Format. Und am 16.02. werde ich dann darüber schreiben im Newsletter, was hier mein Favorit ist. Ansonsten hatten wir jetzt besprochen, was die einzelnen Bereiche sind, wie du dort investieren kannst. Und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute mit einem Zitat von Larry Fink, von dem Gründer und dem Chef von BlackRock. Infrastructure will be the largest growing sector in private capital.